Ich habe gerade noch einen Gedanken, wo wir gerade in dieser Haltung sind, im Zelt des Herrn. Lasst uns da mal kurz bleiben. Ihr habt schon Platz genommen, entspannt euch, schließt die Augen und genießt den Moment einfach, weil ich glaube, Lobpreis ist mehr als nur Anbetung. Gott will was zurückgeben und ich glaube, diesen Ort gerade wirklich im Zelt des Herrn zu genießen, zur Ruhe zu kommen, zu hören, was er spricht. Lasst uns das gerade ein paar Minuten nehmen, dass wir einfach hören, was Gott sagt. Heiliger Geist, danke, dass du redest, dass du jetzt hier bist, dass wir deine Gegenwart spüren dürfen, dass du wirkst in unseren Herzen, dass du da bist. Lade dich ein, dass du jetzt auch meine Worte benutzt, Heiliger Geist, dass dein Wort wirklich rüberkommt, dass das, was du sagen möchtest, rauskommt und ja, dass du im Zentrum stehst, im Mittelpunkt, so wie wir gerade gesungen haben. Amen. Amen. Sehr gerne. Soll ich nach hinten kommen, gerade? Passt so? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also es ging darum, dass wir im Alltag unterwegs sind und ganz oft rechts und links das Zelt des Herrn ist, für uns zur Verfügung ist, aber wir gehen nicht hin. Der Alltag, der Struggle, die ganzen Stressmomente, die wir haben, halten uns davon ab. Und Anita hat gesagt, ich habe gesagt, hey, ich bin ja gar nicht, oder ich spüre das gar nicht, was ich gerade singe und bete. Und dann hat Gott gesagt, du bist ja auch nicht im Zelt des Herrn. Und dann haben wir dieses Lied gesungen und da ist ihr dann der Eindruck gekommen, dass wir auch im Alltag viel mehr das Zelt des Herrn suchen sollen. Vielen Dank, Anita. Hey, noch weitere Gedanken, Eindrücke, die der Heilige Geist gerade ausgeteilt hat, dann gerne. Sarah, vielleicht magst du doch das Mikro nehmen, weil es etwas einfacher ist. Lass uns den Raum gerade nehmen, finde ich total gut. Da haben wir noch eins, genau. Wir haben auch zwei Mikros, super.
sehr gern.
Ja, also nach Pfingsten, ich war auf einer Freizeit Pfingsten und ich hatte den Eindruck, Gott sagte zu mir, ja, komm mal auch Dienstag, nicht nur zum Pray von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, sondern schon um 7 Uhr und bete mich noch an. Das habe ich gemacht, die Woche danach nicht, die Woche drauf wieder und ich habe echt den Eindruck, dass es ein festen Termin sein soll und die zwei Wochen davor habe ich das auch wieder gemacht. Letzte Woche war noch eine Person dazu und ich hatte auch überlegt, okay, sollen wir warten, bis die Sommerferien vorbei sind oder dass die Living Rooms startet, aber ich glaube nicht, Gott möchte nicht, dass wir warten. Also wer Dienstag nicht ausschlafen möchte, kann gerne von 7 bis 8 Uhr kommen zum Anbeten. Genau.
Des Herrn kommen. Ja. Genau. 7 Uhr, Dienstagmorgen. Sehr schön, ganz praktisch. Cool. Okay, gibt es noch weitere Gedanken? Ja, da hinten ist noch was. Komm gerne nach vorne. Okay, der Eindruck war, ich bin hier und ich wirke jetzt. Witzigerweise einer meiner Predigtpunkte gleich. Genauso überschrieben. Bin ich ja mal gespannt. Okay, cool. Ja, schön. Wenn ihr noch was gehört habt oder Eindrücke habt oder euch was bewegt, wirklich die herzliche Einladung gleich auch nach dem Gottesdienst noch. Hier vorne sind Menschen, die werden für euch beten. Wir haben heute auch wieder eine Kaffeezeit, auch wenn der Mehrzweckraum so aussieht, wie er aussieht. Wir gehen raus auf die Terrasse unter das Zelt. Wir haben alles vorbereitet. Es gibt Kaffee und Gebäck. Da könnt ihr euch austauschen über die Dinge, die ihr vielleicht auch gehört habt. Nehmt das gern in Anspruch. Okay, kraftvoll unterwegs, der Psalm 121, ich habe mal geschrieben, Kraftquelle und Ewigkeitshoffnung. Und ich finde es spannend, sich mit dem Psalm zu beschäftigen und muss zugeben, ich habe es eigentlich in den letzten Jahren immer so gekonnt umschifft, weil ich so dachte, Mensch, die Psalmen, das ist so ein Lobgesangbuch, was soll man über die Psalmen predigen und was soll man da erzählen und das sind halt Loblieder, wir machen doch schon Lobpreis im Gottesdienst und in der Vorbereitung jetzt, vor allem gestern Abend, war ich doch nochmal sehr erstaunt, was da drin steckt und ich nehme euch kurz ein bisschen mit rein und wir lesen zunächst mal den Psalm 121 gemeinsam. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels, der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Ganz bekannter Psalm, sehr kurz, sehr knapp, aber wirklich bekannt, oft zitiert. Und wenn wir uns das Buch der Psalmen anschauen, dann ist es in der Historie so, dass dieses Buch gerne, sind sich die Experten auch einig, in 5 Abschnitte eingeteilt wird. Das Buch der Psalmen und dieser Psalm 121, den finden wir in diesem letzten, in diesem 5. Abschnitt. Und zwar gehört er zu den sogenannten Stufen- oder Wallfahrtspsalmen. Wenn ihr mal in eurer Bibel schaut, egal ob Luther-Übersetzung, Elberfelder-Übersetzung oder auch Schlachter-Übersetzung, dann steht über diesen 15 Psalmen, 120 bis 134, das sind die 15 Psalme, steht immer davor ganz klein ein Wallfahrtspsalm. Man könnte es auch anders, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, Stufenpsalm nennen, erkläre ich gleich noch kurz. Warum ist es eben so, Stufen- oder Wallfahrtspsalm? Es gibt dazu verschiedene Ansätze, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, weil das nicht das Zentrum meiner Predigt sein wird, aber ich fand es sehr interessant. Die jüdische Tradition verbindet die Stufenpsalmen mit den 15 Stufen, die zum Vorhof des Tempels für Männer hinaufführten. Also im Tempel, den Salomo damals hat errichten lassen, gab es einen Vorhof für Männer, einen Vorhof für Frauen und die Männer mussten dann nochmal 15 Stufen emporsteigen, um in den Vorhof für die Männer zu kommen. Und während die Juden zum Tempel gingen, ist eine Annahme, sollen diese 15 Wallfahrtspsalmen gebetet worden sein. Diese Annahme gilt allerdings als nicht so sehr wahrscheinlich, aber ist eine Theorie. Eine weitere Theorie ist, dass diese 15 Psalmen, diese Lieder gesungen wurden, als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten. Das ist auch eine Option, die schon bei den Experten deutlich als wahrscheinlicher gilt. Das, was sich aber im Endeffekt in der Lehre und der Theologie dann auch durchgesetzt hat, ist die Annahme, dass diese Stufenpsalmen oder diese Wallfahrtspsalmen gebetet wurden und gesungen wurden, als die Juden dreimal im Jahr zu den großen Wallfahrtsfesten nach Jerusalem gepilgert sind. Das war das Pessachfest, das Schavuotfest und das Laubhüttenfest. Die drei Feste, also Passafest, Pfingstfest oder eben Schavuot und das Laubhüttenfest. Und es scheint ziemlich sicher zu sein, dass diese Annahme den Tatsachen entspricht, denn auch der Psalm 122 in Vers 4 ist es, glaube ich, nimmt deutlich Bezug darauf und spielt es sogar selber an, dass man diese Verse singen soll, wenn man nach Jerusalem zieht. Wer jetzt diesen Psalm 121 gedichtet und geschrieben hat, ist auch nicht genau belegt. Ist sehr spannend. Also ganz oft haben wir ja Psalmen von David oder von Salomo. Von diesen 15 Wallfahrtspsalmen, von denen ich eben gesprochen habe, sind auch insgesamt 5 von David und Salomo geschrieben. Aber bei diesem Psalm weiß man es eben nicht genau. Die Annahme da ist aber deutlich, dass das von König Hiskia sein könnte. Das passt auch gut in die Zeit, in das, was man so gelesen hat. Aber wie gesagt, diese Annahme ist auch nicht gesichert. Für uns als Gemeinde heute Morgen ist das aber auch alles nur Randnotiz, weil ich möchte wirklich darauf eingehen, was uns der Heilige Geist durch die Inhalte des Psalms heute Morgen sagen möchte oder was er mir gesagt hat, was ich denke, was für die Gemeinde für uns wichtig ist. Und eine Sache, wo ich mit anfangen möchte, in allen historischen Dingen, die ich gerade erklärt habe, erkennen wir eine Annahme, die auch für uns von großer Bedeutung ist. Es handelt sich um einen Wallfahrtspsalm, der für eine Reise, für einen Weg geschrieben wurde. Also nehmen wir an, die Juden waren auf dem Weg nach Jerusalem, was ja damals ihre Heimat war, der Ort, wo sie hingepilgert sind, ja, wo sie gesagt haben, da ziehen wir hin zum Laubhüttenfest, zum Schavuotfest, zum Pessachfest. Da sind sie hingegangen, das war ihr Ziel. Und auf diesem Weg haben sie Gott gelobt mit diesem Psalm. Sie haben ihn aber nicht nur gelobt, wenn ihr euch die anderen Psalmen anschaut, diese 15 Stück, da steckt alles drin. Da steckt Klage drin, da steckt Lob drin, da steckt Angst drin. Der Weg nach Jerusalem war beschwerlich, der war nicht einfach, der war gefährlich. Und hier finden wir den Switch und den Zusammenhang zu uns heute. Denn auch wir als Christen sind ja auf dem Weg. Unsere Heimat, unser Ziel ist eben nicht Jerusalem, sondern unser Ziel ist der Himmel, die Ewigkeit bei Jesus. Die Ewigkeit ist unser Zuhause, singen wir auch in diesem schönen Lobpreislied. Wir leben sozusagen zielorientiert, obwohl wir hier noch auf der Erde sind. Und so können wir uns in diesen Psalmen wiederfinden und können auch in diesem Wallfahrtspsalm 121 so ein Stück weit erkennen, dass es sich hier auch um uns handelt. Dass dieser Psalm auch uns helfen kann, weil auch wir auf dem Weg sind, genauso wie damals die Juden auf dem Weg waren und sich mit diesen Liedern und Gebeten gestärkt haben. Okay, ich habe, um es zu verdeutlichen, heute mal 4 Predigtpunkte mitgebracht. Und Marika, du kannst sie mal zeigen. Der erste wäre der richtige Blickwinkel, das ist Vers 1. Der zweite Predigtpunkt ist, der Herr allein ist Gott und Behüter, Vers 2 bis 4. Dann eben, der Herr behütet jetzt, er behütet dich jetzt, er ist da, die Verse 5 bis 6 und der Herr behütet dich bis in Ewigkeit, die Verse 7 bis 8. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, der richtige Blickwinkel und wir schauen uns den ersten Vers an. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? In diesem Vers erkennen wir, dass der Schreiber dieses Psalms in einer scheinbar schwierigen Situation ist, denn er fragt sich ja, woher wird meine Hilfe kommen? Er hebt seine Augen sozusagen hilfesuchend auf zu den Bergen. Er steht an einem Punkt anscheinend seines Lebens, wo er nicht genau weiß, was passiert jetzt und er hat eine Sorge, eine Not und hebt seine Augen auf. Und wenn wir Psalm 120 lesen, der zwar nicht zu den Stufenpsalmen gehört, aber eine enge Verbindung hat, dann sehen wir auch, dass es um die Situation geht, dass böse Menschen diesen Psalmisten, diesen Schreiber eben bedrohen. Und diese bösen Menschen, in dieser Bedrohung durch diese bösen Menschen, schaut er eben nach oben zu den Bergen und fragt sich, woher wird meine Hilfe kommen? Die Juden, habe ich eben gesagt, die sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich habe das auch nochmal nachgelesen gestern Abend. Der Weg nach Jerusalem ist so, dass immer wieder Berge rechts und links auch sind, das Gebirge von Judäa. Und wenn man an gewissen Punkten auf diesem Weg ist, konnte man Jerusalem, das Ziel, schon sehen. Man konnte immer schon sehen, ah, da hinten. Und deswegen auch dieser Blick, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Die haben auf dem Weg, vermutlich, so habe ich es verstanden, immer wieder auf die Berge geschaut, Ausschau gehalten. Wann bin ich am Ziel? Wann sehe ich das Jerusalem, wo ich hin möchte? Und die Frage ist, was ist dein, was ist mein Blickwinkel? Wenn wir es jetzt wieder auf uns übertragen, wo schauen wir hin? Wo schauen wir hin? Schauen wir wirklich auch nach oben? Richten wir unseren Blick nach oben? Es gibt gerade eine Studie, ich habe sie jetzt nicht genau im Kopf, kann euch auch keine Zahlen dazu leider liefern, ich habe nur die Überschrift gelesen. Unsere Gesellschaft wird zu einer Gesellschaft oder zu einer Generation, vor allem die junge Generation, die immer mehr nach unten schaut. Nicht mehr nach oben schaut, sondern nach unten schaut. Und das ist ja nun mal auch verständlich. Wir haben unsere Geräte, wir haben unsere Smartphones, unsere Tablets und da muss ich gar nicht in die junge Generation gehen, da nehme ich mich nicht aus. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich am Tag an den Dingern verbringe, da geht mein Blick automatisch nicht mehr nach oben, da geht er nach unten. Das heißt, wir sind eine Generation oder wir werden immer mehr zu einer Generation, die nach unten schaut. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel aus dem Neuen Testament nehmen von Petrus, wie war es denn da? Er war mutig, er war begeistert, er hat gesagt, Jesus, wenn du auf dem Wasser gehen kannst, dann komme ich aus dem Boot jetzt raus zu dir. Und er steigt aus, geht aufs Wasser, schaut auf Jesus, den Blick nach oben gerichtet zu Jesus hin, vielleicht so auf Augenhöhe, musste gar nicht so hoch gucken, weiß ich nicht. Und dann passiert es, er richtet den Blick nach unten auf die Wellen und auf das, was passiert und dann geht er unter. Und deswegen ist dieser erste Vers, den Blick nach oben zu richten, wirklich eine Aufforderung. Wir sollen uns ausstrecken, nicht nach dem irdischen Jerusalem, sondern nach der himmlischen Heimat, die auf uns wartet, weil dort steht der Thron der Gnade Gottes, durch den wir Jesus Christus haben, durch Jesus Christus haben wir Zugang zu diesem Thron so und wir haben freien Zugang zu ihm und danach sollen wir uns ausstrecken. Kolosser 3, Vers 1 und 2. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Lasst uns in dieses Zelt des Herrn gehen, immer wieder im Alltag und den Blick nach oben richten und sagen, hey, ich schaue nicht auf die Struggles, auf die Probleme, weil die ziehen mich runter. Ich schaue nach oben. Hier steht es eben zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Ich weiß, dass meine Hilfe vom Herrn kommt. Das führt uns schon zum zweiten Punkt. Der Herr allein ist Gott und Behüter. Ihr Lieben, wir sollen uns bewusst machen, dass es nur Gott ist. Nur Gott ist, der uns helfen kann, der uns Hilfe gibt. Man hat gesagt, unser Blick geht nach oben, weg von uns, hin zum Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht, siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Wenn wir Urlaub machen in den Bergen, ich weiß nicht, wer von euch gerne in den Bergen Urlaub macht, dann schauen wir auch manchmal nach oben und sehen auch die Berge ganz oft. Und Berge bedeuten für uns oft Stabilität und Stärke, Majestät, sowas von fest gegründet. Und deswegen neigen wir auf unserer weltlichen Reise oft dazu, auf das zu schauen, was uns Sicherheit gibt, was groß aussieht, was mächtig aussieht. Wir schauen eben auf zu den Bergen. Und so kann man diesen ersten Vers in diesem Licht auch etwas falsch verstehen. Ich habe eben erzählt, die Juden haben auf dem Weg immer geschaut, wo ist Jerusalem? Das war der Blick nach dem, was über den Bergen liegt. Da steht zwar Berge, aber sie haben geschaut, weil sie das Ziel sehen wollten. Und das dürfen wir nicht verwechseln, denn wir neigen, wie gesagt, oft dazu, eigene Ressourcen anzuzapfen, statt über die Berge hinwegzuschauen. Da habe ich ein Zitat gefunden, das fand ich total klasse. Der Glaube schaut über die Berge hinweg zu dem, der alles erschaffen hat, auch die Berge. Er ist der, der vor den Bergen da war. Und das fand ich richtig cool. Das sagt dieser Vers eben auch aus. Es geht um den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er kennt die Berge. Und der Glaube, den wir haben, der ist eben so ausgelegt, dass wir über die Berge hinwegschauen sollen zu dem, der alles erschaffen hat, aber eben auch die Berge. Um das Ganze etwas praktischer und deutlicher zu machen, was unser Problem ist, habe ich euch was mitgebracht, einen ganz alltäglichen Gegenstand. Viele von euch kennen den. Das ist meine Dreifachsteckdose zu Hause aus dem Büro. Ich habe die mal ausgebaut. Es sind sogar mehr, es sind 1, 2, 3, 4, die Vierfachsteckdose aus meinem Büro, genau. Man sagt immer so Dreifachstecker dazu. Ne? Genau, und das ist simpel aufgebaut, ihr kennt das. Das Ding hat sogar einen Powerknopf, das hat 4 Steckdosen, sogar 2 USB-Steckdosen, sind dann quasi sogar ein 6-fach-Stecker. Und am Ende der Schnur ist, klar, logisch, der Stecker, wo jeder von euch weiß, wo der hingehört. Und Wenn wir diesen Psalm jetzt lesen, ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und dann vor allem diesen zweiten Teil lesen, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt, dein Hüter schlummert nicht, siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Dann wäre ja eine Sache ganz logisch, wenn wir dieses Ding jetzt sehen, das hat so überhaupt keine Power und keine Kraft und ist vielleicht sogar ängstlich, einsam, alleine, keine Ahnung, wenn das ein Mensch ist. Und was soll dieser Mensch also tun? Er soll auf die Hilfe des Herrn hoffen. Er soll also dieses Ding natürlich da einstecken, wo es hingehört. Der Elektriker weiß Bescheid, in die Steckdose, wo die Power rauskommt. Ne? Muss man kein Elektriker für sein, das weiß jeder Mensch. In die Steckdose an der Wand. Und jetzt zeige ich euch mal, was unser Problem oft so ein bisschen ist, mit dem nach unten gucken und dem Vergessen dieses zweiten Verses. Wir machen nämlich gerne Folgendes.
Ich weiß nicht, wo die Wand ist, wo die Steckdose ist. Ich versuche es einfach mal so und stecke es mal hier rein. Ja, und dann stehe ich da und denke irgendwie im ersten Moment, ah, ist ja vielleicht sogar ganz cool. Ich krieg's vielleicht sogar hin.
Läuft doch ganz gut bei mir. Ich habe Kraft aus mir selbst. Ich kann auftanken. Ist richtig stark. Ich brauche eigentlich gar keinen, aber spätestens irgendwie nach einer gewissen Zeit merke ich, oh, ich habe vielleicht auf Berge geschaut, die mir Stabilität geben wollen, habe mich hier bei mir selber vielleicht sogar eingesteckt, habe in mein eigenes Ich investiert und habe gesagt, ich habe die Power, ich kann das alles, aber das wird nicht funktionieren. Arnold?
Kannst du das nochmal wiederholen, damit die
nicht nachhören? Okay, genau, jetzt sage ich es mal mit Mikro. Also ich habe das Ende hier genommen und habe es hochgehalten, habe gesagt, das ist das Ding, was eigentlich in die Steckdose muss, wo wir die Kraft herzapfen, gemäß diesem Psalm. Und was wir tun, ist oft das, wir stecken es bei uns selber rein. Und dann versuchen wir, Kraft zu zapfen aus uns selbst und versuchen und versuchen und versuchen und irgendwann merken wir, da passt was nicht. Und wir müssen wieder lernen, ihr Lieben, das könnt ihr als Bild gerne mitnehmen, dieses Ding nicht hier reinzustecken, sondern, ich habe jetzt hier nichts, da vorne in die Wand zu stecken, wo es hingehört, in die Steckdose. Wir könnten es jetzt hier auf dem Boden machen, machen es aber auch nur eine Verlängerung. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich lege es mal wieder auf Seite, wir wollen das Bild auch nicht überstrapazieren, aber es hilft, glaube ich, zu verstehen, was dieser Vers aussagt. Wir müssen wieder erkennen, dass der Herr alleine Gott ist und unser Behüter ist und nicht, dass wir meinen, es besser zu können. Lasst uns nicht vergessen, bei wem wir uns einstecken und festmachen. Wir müssen uns immer wieder dafür entscheiden, ganz bewusst zu ihm zu gehen. Denn wir selber sind begrenzt. Wir sind nicht der Schöpfer. Wir sind nicht der, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind nicht die, die das alles wissen können. Es gibt nur einen, der das kann. Und diese Botschaft in der heutigen Zeit ist echt mega unpopulär. Zu sagen, hey, da ist jemand, wenn du kraftlos bist, wenn du schwach bist, wenn du Hilfe brauchst, gibt es jemand, der vielleicht über dir steht, der weiß, wie es funktioniert, dem du dich unterordnen kannst. Ich glaube, wenn wir das heute erzählen, dann ist es so, okay, spannend dein Ansatz, aber das wird nicht funktionieren, weil ich weiß es besser, ich weiß, wie es funktioniert. Und da muss ich sagen, hey, nee, weißt du nicht, weil es gibt einen, der sich das alles, das ganze Chaos, in dem wir leben, auch ausgedacht hat und der es kennt und der seinen Sohn schon da reingeschickt hat. Und Sarah, meine Frau, hat gestern so schön gesagt, hey, in dem Vers steckt der Kern unseres Glaubens drin, in diesem Psalm. Und das stimmt. Es ist wirklich dieses Ding, dass wir anerkennen müssen, dass Gott Schöpfer ist, dass er uns gemacht hat und dass wir uns als seine Geschöpfe bei ihm einstecken dürfen, unsere Power von ihm holen sollen. Die Juden sind uns doch hier eigentlich auch wieder ein Vorbild. In dem Psalm wird deutlich, sie machen sich bewusst, es geht um ihren Schöpfer Gott. Der Gott, der ihr Volk aus Ägyptenland befreit hat und sie in der Wüste behütet hat. Lest es mal hier. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Die wussten da genau an dieser Stelle, die Psalmschreiber, wir beziehen uns auf die Tora, auf die fünf Bücher Mose, auf das, was die Geschichte unseres Volkes ausgemacht hat, wo Gott uns befreit hat, wo er uns gerettet hat. Und wir schauen in den Rückspiegel und erinnern uns daran, dieser Hüter, der wird dafür sorgen, dass unser Fuß nicht wankt. Und wenn unser Fuß wankt, dann sind wir sicher, es liegt nicht an Gott. Wenn unser Fuß wankt, haben wir irgendein Problem. Aber Gott wird dafür sorgen, dass unser Fuß nicht wankt. Ja, so waren die unterwegs, so haben die gebetet, so haben sie gesagt, hey, wenn Gott da ist, kann unser Fuß überhaupt nicht wanken, dann wird uns nichts passieren, dann wird sich das Meer vor uns teilen, so wie bei Mose es war. Und sie erinnern sich so an das, was passiert ist. Und hier gilt auch für uns ein Zusammenhang, ihr Lieben. Lasst uns nicht vergessen, bei wem wir uns einstecken sollen und lasst uns hin und wieder mal in den Rückspiegel schauen und überlegen, wo hat Gott uns schon getragen, wo hat er uns schon bewahrt, wo hat er uns geführt und geleitet, wo haben wir sein Wirken in unserem Leben erkannt Und dann lasst uns mutig werden und neu nach vorne schauen. Apropos mutig werden, der dritte Punkt. Der Herr behütet dich jetzt, er ist da. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei der Nacht. Der Herr ist dein Hüter, er behütet dich jetzt. Also dieses Ding mit dem Hüter und Behüten, das ist in diesem Psalm richtig krass. Es gibt dreimal das Hauptwort Hüter und dreimal das Nebenwort, das Verb behüten. Also insgesamt sechsmal kommt das vor. Und das heißt, es hat uns wirklich in diesem Psalm irgendwas zu sagen. Es ist sehr wichtig. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Und dieses Bild finde ich krass, gerade damit geendet, dass wir mutig sein sollen. Ich glaube, das ist der nächste Punkt, den ich hier habe, weil der Herr uns jetzt behütet, weil er da ist, dürfen wir mutiger werden, als wir es jetzt schon sind. Ich habe mich gefragt, wofür steht dieses Bild mit der rechten Hand? Und mit deiner rechten Hand, keine Ahnung, ich sehe gerade Stefan hier vorne vor mir, wenn ich mir vorstelle, er arbeitet in seiner Schreinerei. Ich glaube ganz viel, dass er seine rechte Hand benutzen wird, um wirklich damit zu arbeiten, zu zeichnen, zu sägen, zu machen, zu tun, wenn er Rechtshänder ist. Hauptsächlich mit der rechten Hand. Die rechte Hand steht in der Bibel wirklich für dieses Schaffen, für diese Kraft, für dieses Tun, für das, was wir anpacken. Ja, und jetzt lest mal, was Gott sagt. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Das heißt, Gott beugt sich über unsere rechte Hand als Schatten, damit die Sonne uns nicht sticht und der Mond bei der Nacht. Das heißt ganz praktisch, Gott ist da, er behütet uns. Und weil er uns behütet, müssen wir nicht ängstlich sein und furchtsam sein, uns zurückziehen in unser Schneckenhaus, sondern wir dürfen sagen, okay, ich bin mutig, ich gehe voran, ich packe die Dinge an, die Gott mir vor die Füße legt, auch wenn die Umstände vielleicht gerade schwierig sind. Weil ich weiß, dass Gott eben dafür sorgt, dass die Sonne mich nicht sticht, noch der Mond bei der Nacht. Dieses Bild von Sonne und Mond ist auch richtig krass. Denk mal an Jona, der war ja richtig sauer, als Gott Ninive dann nicht bestraft hat und er saß unter dieser Palme und hatte Schatten und dann nimmt Gott das weg und auf einmal lesen wir, dass die Sonne ihn so richtig krass gestochen hat. Also ich glaube, das sind ja Bilder, die hier verwendet werden in diesem Psalm aus dem Orient. Das können wir uns manchmal gar nicht vorstellen. Wenn da wirklich die Sonne knallt und brennt, dann kriegst du wirklich einen Sonnenstich. Wenn du da keinen Schutz hast, dann bist du wirklich der Sonne schutzlos ausgeliefert und kannst wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Sonnenstich bekommen. Und auch der Mond, das ist auch im Orient noch krasser, habe ich gestern Abend nochmal nachgelesen. Da ist es so, wenn du wirklich ungeschützt in der Nacht irgendwo in der Wüste oder in einer Gegend, wo gar kein Umgebungslicht ist, dem Mond ausgesetzt bist, kann das auch richtig Probleme machen. Also ich meine, wir kennen das natürlich auch. Es gibt Leute, die bei Vollmond schlafwandeln oder die schlechter schlafen können. Aber dort im Orient war das noch mal krasser. Und deswegen war das für die in diesem Psalm eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Aussage. Gott behütet uns, sodass die Sonne uns nichts anhaben kann und der Mond auch nicht. Und das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass die Menschen darauf vertraut haben, Gott ist jetzt da, er behütet uns jetzt und nicht irgendwann. Und das hat ihnen Trost und Kraft gegeben. Vielleicht auf dieser beschwerlichen Reise nach Jerusalem, vielleicht da, wo sie gerade in ihrem Leben gestanden haben. Und das darfst du auch wissen heute Morgen, er ist jetzt da. Und du brauchst nicht warten. Du brauchst nicht warten, bis die Sommerferien rum sind, um 7 Uhr morgens zu beten. Du kannst hinkommen, kannst sagen, ich gehe dienstags morgens hin und ich bete, weil ich weiß, Gott ist da. Und wenn ich zu ihm komme, gibt es nichts Besseres. Ich werde mich in seine Gegenwart, in seinem Zelt aufhalten, zu ihm beten und dann bekomme ich neue Kraft. Ich komme zum vierten und letzten Predigtpunkt. Der Herr behütet dich nicht nur jetzt, sondern er behütet dich auch bis in Ewigkeit. Und diesen Punkt, den liebe ich und den mag ich total und ich freue mich, dass er jetzt auch zum Schluss noch kommt, weil dieser Psalm hat wirklich Ewigkeitswert. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Und ich möchte heute Morgen auch mal ganz bewusst an die ältere Generation mich richten und euch diese Worte und diese Verse mal ganz bewusst zusprechen. Wirklich an dieser Stelle mal ganz bewusst zusprechen. Ich weiß nicht, ich kann das nur so ansatzweise nachvollziehen, aber ich stelle es mir vor, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nehmt es mir nicht übel, 60, 70, 80 Jahre alt wird, man begibt sich so, habe ich gestern Abend mal überlegt, wenn ich mein Leben in Quartale einteile, in sein letztes Lebensquartal und schaut so auf das, was war und denkt nach, dann kommen doch vielleicht so Gedanken, boah, was war alles in meinem Leben und was ist gewesen und was war alles schlecht. Und dann schaut man vielleicht auf die Generation, die nach einem kommt und denkt, oh Mann, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Urenkel, habe ich das alles richtig gemacht? Habe ich keine Ahnung, was alles euch vielleicht für Gedanken durch den Kopf gehen in eurer Situation? Ich weiß es nicht, ich bin da noch nicht, ich bin eher so gerade in der Mitte meines Lebens. Aber Wie tröstlich ist es, dass hier steht, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Ja? Also der Weg, auf dem wir sind, das ist ja die Ewigkeit, wir wollen dorthin. Und in der Ewigkeit ist er derselbe, der er jetzt ist und der er war damals und er verändert sich nicht. Und diesem Gott dürfen wir vertrauen, weil wir dürfen wissen, er führt uns und er wird uns in die Ewigkeit führen. Und wenn dann solche Gedanken kommen, dass wir zurückschauen und denken, boah, oh, was war da in meinem Leben alles? Oder wenn wir schauen und sagen, boah, die Generation, die jetzt nach mir kommt, ich gucke mir die Kirche an, die Andreasgemeinde und weißt du, oh, als weiß ich nicht, als ich hier geleitet habe, da ist nie ein Gottesdienst ausgefallen, ja, keine Ahnung. Jetzt fällt hier ein Gottesdienst aus, dann atmet man schwer und denkt, oh, puh, das ist spannend und anstrengend. Aber dann dürfen wir wissen, der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang bis in Ewigkeit behüten. Da wird alles andere so ein bisschen nebensächlicher, aber wir wissen, es gibt doch das Ziel, wo wir alle hin unterwegs sind. Wo die junge Generation hin unterwegs ist, wo die mittlere Generation hin unterwegs ist, wo ihr aber auch ihr Älteren hin unterwegs seid und ihr seid ein Stückchen näher dran schon. Ihr dürft euch freuen, ihr habt bald den Lauf vollendet und ihr dürft sagen, hey cool, ich bin bald bei Jesus und hab's geschafft. Und das ist doch was, was wir feiern können. Und so möchte ich eigentlich gerne mit euch gemeinsam einstimmen in diesem Psalm. Und die Lobpreisband darf auch schon mal nach vorne kommen, ich komme zum Schluss. Und mit allen Generationen dieser Gemeinde wirklich diesen Psalm immer wieder ganz bewusst beten und sagen, ja, der Herr ist es, der uns führt und leitet. Und wir heben unseren Blick zu den Bergen, denn wir wissen, woher unsere Hilfe kommt. Wir wissen, wo die Hilfe ist. Die Hilfe ist beim Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und nur er ist unser Helfer. Er behütet uns jetzt. Und er ist aber auch derjenige, der in Ewigkeit da sein wird, der sich nicht verändert. Und das ist etwas, was ich uns mitgeben möchte, auch für ja, jetzt diese Sommerferien, auch darüber hinaus für die zweite Jahreshälfte, dass wir sagen, hey, wir wollen diese Kraftquelle anzapfen. Hey, wir wollen wirklich dranbleiben und diesen Platz immer wieder suchen im Zelt des Herrn. Da, wo wir ihn finden, was Anita eben gesagt hat. Da, wo wir Orte haben im Alltag, wo wir wirklich mal ganz bewusst, ich sag's ehrlich mal, diese Dinger, diese Tablets, die Smartphones, alles, was uns belastet, auf Seite legen und vielleicht wirklich mal die Bibel nicht auf dem Handy, sondern im Papier zur Hand nehmen und sagen, Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte, dass du mich jetzt mal zu mir sprechen darfst, dass du mich berühren darfst und dann lass uns doch mal schauen, was passiert. Ich glaube, danach sollten wir uns wirklich ausstrecken und gemeinsam, so wie damals die Juden, die auf dem Weg nach Jerusalem waren, uns gegenseitig auf unserem Weg, auf dem wir alle sind, stärken, ermutigen, ja, und aufbauen. Dafür ist Gemeinde da, ihr Lieben, dafür ist Gemeinschaft da und das nicht nur am Sonntagmorgen. Amen.